Liebe Gemeinde, unser Predigttext heute an diesem Sonntag aus dem Brief, den Paulus an die Römer geschrieben hat, Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Paulus schreibt: Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Amen. Liebe Gemeinde, ein Text heute, dieser Brieftext, der, ja, ich sage das im positivsten Sinne, geschwängert ist von paulinischer Theologie. Das, was diesem Paulus besonders wichtig gewesen ist. Ganz exemplarisch schon im dritten Kapitel seines Briefes an die Römer entfaltet. Wir sind als Sünder gerechtfertigt allein aus Gnaden durch den Glauben. Und im nun fortlaufenden Brief, aber eben besonders auch in diesem fünften Kapitel, entfaltet er nun, was das eigentlich bedeutet. Durch den Glauben an Jesus Christus, durch die Gnade Gottes, Frieden mit Gott. Und zwar schon jetzt und heute und hier. Dadurch rühmen wir uns der zukünftigen Herrlichkeit. Also Paulus lenkt den Blick auch in die Zukunft hin auf Gottes Herrlichkeit, die uns erwartet als christliche Gemeinde. Und dann wieder der Blick zurück auf die Bedrängnisse, auf die Krisen des Lebens, die äußeren, sei es durch Verfolgung, sei es durch Schicksalsschläge und auch die inneren Krisen, die eben dann den Christenmenschen nicht zur Aggression und auch nicht zur Frustration führen, sondern zu vertieftem Glauben, zu Geduld und zu Hoffnung. Das ist der Gedankengang in diesem Predigttext. Tiefe und schwere theologische Sätze, liebe Gemeinde, ich sagte es schon. Natürlich, man kann es versuchen, und das haben Sie auch oft schon gehört, diese theologischen Sätze zu erklären. Mich interessiert aber immer auch natürlich, wie schlägt sich denn so etwas in dem Leben eines Menschen nieder? Wie lässt es sich mit solchen Sätzen auch leben? Frieden mit Gott im Leben und vor allem auch am Ende eines Lebens. Oder dann eben auch Freude auf ein kommendes Leben in Gottes Herrlichkeit. Oder eben auch das sich bewähren in den Krisen des Lebens, die dann eben doch zu Geduld und Hoffnung statt zur Verzweiflung führen. Wie sieht das konkret in einer Lebensgeschichte aus? Und ich möchte deshalb, um diesen Weg heute einmal wirklich ganz bewusst und konsequent zu gehen, eine Predigt halten, die etwas anders ist, als wie Sie sie sonst gewohnt sind. Ich möchte eine narrative, eine erzählende Predigt halten. Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen. Nichts mehr als nur eine Geschichte, eine erfundene, eine fiktive Geschichte, eine Lebensgeschichte, eine Geschichte, die das aufnehmen soll, was Paulus hier in diesen Versen sagt. Vielleicht wird mancher am Ende denken, jetzt hat der Pfarrer aber doch gar nichts zum Predigttext gesagt. Dann möchte ich Sie einfach einladen, nächste Woche wieder zu kommen, und dann werden Sie auf Ihre Kosten kommen und dort wieder eine klassische Predigt mit der Erklärung des Bibeltextes hören, Stück um Stück. Aber vielleicht wird es Ihnen auch gelingen, genau hinzuhören bei dieser Geschichte, und dann werden Sie merken, dass dieser Predigttext sehr wohl vorkommt in dieser erzählenden Predigt. Eigentlich alle Anliegen, dass sie hineinverwoben sind, ob Sie es entdecken. Deshalb, lassen Sie uns auf den Weg machen. Die Geschichte heißt Mamas Bibel. Mamas Bibel. Und sie beginnt so. Die Pfarrerin war schon halb aus der Wohnungstür, als sie sich noch einmal umwandte. Vergessen Sie den Bibelspruch für meine Trauerrede nicht, Herr Kopp, sagte sie. Und wenn Sie auch noch einen Liedwunsch hätten für die Bestattung, wäre das auch gut. Sie nickte ihm zu und schaute ihn noch einen Augenblick lang mit Mitgefühl an, ehe sie den Raum verließ. Also dann bis zur Beerdigung übermorgen, sagte sie noch. Und dann war er allein. Allein im Haus seiner Mutter. Im Haus seiner Kindheit. Ungewohnte Stille umfing ihn, denn in seiner Erinnerung war dieses Haus immer mit Leben gefüllt gewesen. Und es war für ihn jetzt gerade keine gute Stille. Sie tat ihm weh. Aber er widerstand der Versuchung, das Radio einzuschalten und ging nach oben. In der Mitte der Treppe wurde es ihm schwindelig. Er spürte den Schlafmangel, die Anspannung der letzten Tage. Aber er würde das jetzt gleich erledigen, was ihm die Pfarrerin aufgetragen hatte. Er wollte alles geklärt haben, bis seine Schwester kam. Die Schlafzimmertür stand offen, alles war unverändert. Das Bett seiner Mutter, die Decke aufgeschlagen. Jetzt war das Bett leer und seine Mutter würde es nie wieder benutzen. Auf dem Nachttisch noch die Medikamente, ein vager Geruch nach Desinfektion und Salbe. Und darunter war auch ganz flüchtig der Duft seiner Mutter zu riechen nach Seife und frischem Leinen. Er ließ sich auf die Bettkante sinken und schluckte den Kloß im Hals hinunter. Ihre Bibel war immer im Fach ihres Nachttisches aufbewahrt gewesen, den er ihr zum 60. geschreinert hatte. Und ja, da lag sie. Er nahm das schwere schwarze Buch in die Hand und wunderte sich, wie gebraucht und abgenutzt das Buch aussah. Einen flüchtigen Moment dachte er an die Traubibel, die er und seine Frau Karin bei ihrer Hochzeit überreicht bekommen hatten. Wo war die Bibel eigentlich? Vermutlich irgendwo im Regal oder im Wohnzimmerschrank, ganz hinten. In der Schublade des Nachttisches seiner Mutter fand er auch einen Notizblock und einen Stift. Er suchte ein leeres Blatt und schrieb ordentlich als Überschrift auf dieses Blatt Texte für die Beerdigung. Und dann schlug er die Bibel seiner Mutter auf. Sie öffnete sich ganz von selbst, ungefähr in der Mitte, bei den Psalmen, wie er erleichtert feststellte. Er blätterte die Seiten um. Der Herr ist mein Hirte, las er da. Das hatten sie ja schon vor 3 Jahren bei Papas Beerdigung als Psalm vorgelesen. Also dieses Mal nicht. Er blätterte weiter. Der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, las er. Und daneben 2 Worte in der Handschrift seiner Mutter an den Rand geschrieben. Taufe Sonja. Er war offensichtlich auf den Taufspruch seiner Schwester gestoßen. Er blätterte in der Bibel seiner Mutter noch ein paar Seiten um. Psalm 103. Und von der Hand seiner Mutter dann mit Bleistift unterstrichen dieser eine Vers. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, das passte zu seiner Mutter, die in jeder Situation ihres Lebens immer noch etwas Gutes erkennen konnte. Er schrieb Psalm 103 auf den Zettel und war erleichtert, das war ja jetzt gar nicht so schwer gewesen. Sie würden Psalm 103 als Lesung verwenden. Jetzt noch den Bibelspruch für die Ansprache der Pfarrerin. Er blätterte rasch weiter. Er kam ins Neue Testament, seine Augen streiften über die Geschichten von Jesus in den Evangelien. Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, las er, und daneben in Mutters Handschrift Taufe von Manfred. Das berührte ihn sehr. Es jagte ihm einen Schauer über den Rücken, das hatte er gar nicht gewusst. Er hatte seinen Taufspruch gefunden. Er blätterte weiter. Ziemlich weit hinten war noch etwas angestrichen. Ein ganzer Absatz. Es war im Brief des Paulus an die Römer. Er las es. Da wir nun gerecht geworden sind, durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Worte blieben ihm unverständlich. Sie sagten ihm nichts. Und er wunderte sich, welche Bedeutung sie für seine Mutter gehabt haben könnten. Fast nicht mehr leserlich war mit Bleistift etwas daneben gekritzelt. Eine Jahreszahl, 1968. Das war das Jahr, in dem er 14 geworden war, das Jahr seiner Konfirmation. Er las die Worte im Bibeltext noch einmal. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Glaube war etwas, was seiner Mutter in ihrem Leben nicht zugeflogen war. Vielleicht war es der Krieg gewesen, vielleicht auch die Flucht und alles, was sie dabei erlebt hatte, was ihren Kinderglauben hatte zerbrechen lassen. Als er Kind war, waren sie nie in die Kirche gegangen. Erst als er Konfirmand wurde, hatte sich das geändert. Fast widerstrebend hatte die Mutter ihn anfangs zum Gottesdienst begleitet. Und dann war es bald schon in diesem Konfirmandenjahr zur Gewohnheit geworden, dass sie Sonntag für Sonntag nach dem Frühstück zusammen in die Kirche aufbrachen. Und die Mutter war einfach weiter zum Gottesdienst gegangen, als dann er und Sonja schon lange konfirmiert waren. In dieser Zeit hatte sie wohl irgendetwas gefunden, was ihr weiterhalf. Die Albträume seiner Mutter waren in dieser Zeit weniger geworden. Und dann waren sie ganz ausgeblieben. Diese Albträume seiner Mutter hatten zu seiner Kindheit dazu gehört. Das nächtliche Aufschrecken, weil die Mutter laut weinte und etwas Unverständliches rief. Die schrecklichen Augenblicke, bis sie ganz bei sich waren und die Versuche des Vaters, sie dann zu beruhigen und zu trösten. Manfred war schon Abiturient gewesen, als er begriff, dass die Albträume nicht aus dem Nichts kamen, sondern ihren Grund und ihr Geheimnis hatten. Es war bei einer Familienfeier gewesen, oder war es Weihnachten. Er stand bei Tante Lisbeth in der Küche und sie schnitten Kuchen auf, als sie beiläufig fragte, hat deine Mutter eigentlich noch ihre Albträume? Er hatte den Kopf geschüttelt und Tante Lisbeth hatte zufrieden genickt und hinzugefügt, ja, die Flucht und dann noch ein Kind verlieren, das steckt man nicht einfach so weg. Und er hatte nur genickt und sich nicht anmerken lassen, wie erschrocken und wie verwirrt er gewesen war. Noch am Abend hatte er heimlich in Papas Schreibtisch gekramt und den Eintrag gefunden, eine abgegriffene Geburtsurkunde. Marlies Kopp stand darauf, geboren im Januar 1945. Er hatte noch eine Schwester, eine zweite gehabt, von der er bisher nichts wusste. Eine Schwester, die schon lange als Säugling gestorben war. Er versuchte es sich vorzustellen, was das für seine Mutter bedeutet hatte, ganz jung aus dem Kindbett. Dann ja der Tod, der Abschied von diesem Neugeborenen und dann gleich auf die Flucht. Und er verstand die Albträume. Um die Zeit seiner Konfirmation herum musste seine Mutter etwas gefunden haben, das die Albträume vertrieb. Vielleicht war es ja wirklich der Glaube gewesen. Der Glaube an einen Gott, der auch ein Kind in den Händen hält, das starb, ohne leben zu dürfen. Der Glaube an einen Gott, der einen Menschen nicht klein macht, sondern einen Menschen aufrichtet und ihm zum Leben verhilft. Denn auch das hatte er in dieser Zeit an seiner Mutter beobachtet. Sie hatte sich in dieser Zeit sehr verändert. Als er ein Kind war, hatte sie sich immer völlig hinter ihrem Mann versteckt. Sie fuhr kein Auto und sie überließ Papa alle Entscheidungen. Aber nun gerade in dieser Zeit war es, als hätte sie beschlossen, dass diese innere Flucht nun zu Ende war. Sie hatte ganz offensichtlich Wurzeln in diese fremde Erde gegraben und wurde selbstbewusster. Sie ließ sich in dieser Zeit in den Kirchengemeinderat der Kirchengemeinde wählen. In der Schule wurde sie Elternbeirätin. Sie fand Freundinnen und ging mit ihnen gelegentlich auch ins Kino oder ins Theater. Manfreds Gedanken an seine Mutter wanderten weiter. Es war der Hartnäckigkeit seiner Mutter zu verdanken, dass er das verhasste Studium aufgeben und Schreiner werden konnte, was er immer gewollt hatte. Ohne sie hätte er es nie zu seinem kleinen, aber feinen Betrieb gebracht. Und Sonja, seine Schwester, sie wäre nie und nimmer in Amerika. Gut bezahlt, ja, und auch glücklich mit ihrer Arbeit bei dem Pharmakonzern und mit ihrem Texaner als Ehemann und den zwei Söhnen. Für Sonja hatte der Vater eigentlich kein Studium vorgesehen, nach der Enttäuschung mit seinem Sohn schon gar nicht. Dabei war Sonja immer die Klügere von ihnen beiden gewesen, der alles zuflog. Und da hatte die Mutter nicht locker gelassen. In ihrer liebevollen Art war sie unnachgiebig geblieben, bis der Vater eingelenkt hatte. Die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen, las er in den Zeilen, die seine Mutter unterstrichen hatte. Ja, von dieser Liebe seiner Mutter durfte er viel spüren in seinem Leben. Hatte seine Mutter in ihrem Glauben an Gott vielleicht eine Quelle für diese Liebe gefunden? Er spürte, wie ihm die Tränen kamen. Und dann leuchteten ihm noch diese drei Worte in den Augen, die er las: Frieden mit Gott, Frieden mit Gott. Diese Worte waren von seiner Mutter auch dick unterstrichen worden. Er dachte an die letzten Wochen im Leben seiner Mutter. Sie war ganz ruhig gewesen. Sie hatte nicht gekämpft und war dabei von Tag zu Tag schwächer und weniger geworden. Die Schmerzmittel hatten sie eingelullt, am Ende hatte sie viel geschlafen. Hast du denn keine Angst? Hatte er einmal geflüstert in einer der Nachtstunden, als er an ihrem Bett saß. Er hatte geglaubt, dass sie ihn gar nicht hören würde, aber sie hatte die Augen geöffnet und ihn ganz ruhig und klar angesehen. Sie hatte sacht den Kopf geschüttelt und auf das Kreuz gezeigt, das über ihrem Bett hing. Und dann auf Papas Foto, das auf dem Nachttisch stand. Er hatte gewartet, ob sie noch etwas sagen würde, aber es kam nichts. Sie war offensichtlich bereit, ihr Leben ins Licht zu geben und offenbar sicher, dass dort einer auf sie wartete und dass sie wieder bei Papa sein würde und bestimmt auch bei dem verlorenen Kind. Frieden mit Gott, langsam begann Manfred zu begreifen. Er schrieb auch diese Bibelstelle auf sein Papier, faltete es sorgfältig zusammen und steckte es in die Tasche seines Hemdes. Er legte seinen Kopf auf das Kopfkissen und sog den Geruch tief ein. Und dann öffnete er das Fenster ganz weit. Im Nussbaum sang ein Vogel. Die Bibel klemmte er sich unter den Arm, als er das Zimmer verließ. Er hatte noch ein paar Stunden, bis er zum Flughafen aufbrechen musste. Sonja würde zur Beerdigung aus Amerika kommen. Es gab so vieles, worüber er mit Sonja reden wollte. Amen.